SR3 Fokus.
Der Fokus mit dem Dominik Diller am Mikrofon und einem Gast, der in Davos geboren ist, einen grossen Teil von seinem Leben aber in Gebieten der Welt verbracht hat, wo man bei uns vor allem mit Krieg, Hunger oder Gefahren in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel im heutigen Südsudan. Der Konradin Berner ist Literaturprofessor, aber genauso ist er ein Abenteurer. Seine Studie, die hat er nicht nur hinter dicken Büchern gemacht, sondern jahrelang bei einem ostafrikanischen Buschvolk. Er hat sich im sudanesischen Bürgerkrieg für Kindersoldaten eingesetzt, ist wochenlang zu Fuß durch den Dschungel gelaufen und hat für seine Einsätze für den Frieden vor kurzem als erster Ausländer die Staatsbürgerschaft vom Südsudan bekommen. Konradin Berner. Wenn ich sie ein bisschen salopp als Mischung aus Indiana Jones und Bruno Manser bezeichne, liege ich da völlig falsch?
Ja, ich weiß, völlig falsch, vielleicht nicht. Obwohl, also, ein Forscher bin ich halt einfach gewesen. Und auf eine Art haben ja auch die beiden etwas gesucht. Was sie genau gesucht haben, haben sie auch nicht gewusst. Das haben sie erst nachher gemerkt, was sie geforscht haben.
Aber wenn sie jetzt den Begriff Forscher ins Spiel bringen, dann würde man sie eher eben nach ihrem Lebenslauf als Ethnologe oder so dort einordnen. Aber eben, sie sind eigentlich Literaturprofessor. Wieso hat sie in all die Länder verschlagen und in all die Gefahren?
Ja, also Literaturprofessor bin ich ja nur die ersten paar Jahre von meinem Leben gewesen. Und dann habe ich eben etwas anderes gemacht. Darum ist das jetzt ein bisschen Literaturprofessor. Jetzt klingt das für mich ein bisschen komisch. Aber ja, es ist einfach, warum ich denn das gemacht habe, was ich endlich gemacht habe, kann ich selber auch nicht sagen, aber es wie habe ich einfach wollen, wie der Baudelaire mal gesagt hat, aller au fond de l'inconnu pour chercher, pour trouver du nouveau, ins Unbekannte vorzudringen, um etwas Neues zu sehen.
Eben ein Davoser, der 1970 aufbricht auf Afrika, seine erste Stelle als Literaturprofessor in Zaire, das ist der heutige Kongo, antritt. Da muss schon eine gehörige Portion Abenteuerlust dahinter stecken.
Wie gesagt, man weiss selber nie recht, warum es einem es wohin verschlagen hat. Das war alles ein bisschen per Zufall gewesen. Ich habe nur meine Disk fertig gemacht. Und dann ist auf einen Schlag eine Anfrage gekommen, von dieser Universität in Kisangani, im Kongo damals. Nachher ist es Zaire geworden und dann wieder Kongo. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich. Und dann bin ich eben gegangen und dann ist dann eins ums andere eigentlich gekommen.
Mhm. Die längste Zeit aber eigentlich sind Sie im Sudan gewesen, also im Gebiet, wo heute Südsudan, also respektive der neu gebildete Staat Südsudan ist. Warum sind Sie ausgerechnet in diesem afrikanischen Land so lange hängen geblieben?
Ja, zum Teil natürlich durch Lektüre. Der Südsudan ist eines der faszinierendsten Länder überhaupt, geschichtlich. Von den Engländern her, all die Berichte, das ist so eine einöde Sümpfe und endlose Weiten. Wirklich etwas ganz Faszinierendes, was eigentlich nichts hat, außer Menschen.
Also, Sie sagen etwas Faszinierendes, aber ich sage jetzt mal, der durchschnittliche Westeuropäer würde das eher mit Gefahr in Verbindung bringen. Wieso ist das für Sie anders? Wieso ist das für Sie eine Faszination, wo wir eher eine Bedrohung wahrnehmen?
Ja gut, also etwas Gefährliches habe ich eigentlich immer gemacht, ohne Angst zu haben. Ich habe nie Gefahren gesucht, ich bin immer vorsichtig gewesen eigentlich. Aber schon als Kind natürlich davon, bin ich einfach immer in den Bergen gewesen. Zum Teil mit berühmten Kletterern und haben schwierige Sachen gemacht. Aber wir haben eigentlich nie Angst gehabt, sonst wären wir natürlich auch nicht gegangen. Und das Fremde hat man nie Angst gemacht. Im Gegenteil, das ist einfach etwas ja, Faszinierendes gewesen, was man hätte mal gesehen oder was ich gerne wollte erleben. An Gefahren habe ich nie gedacht. An Risiken habe ich gedacht und mich vorbereitet entsprechend. Aber Angst... Wenn man Angst hätte, muss man auch nicht leben, weil das kann ja einem überall passieren. Und ja, ich bin auch jung gewesen und durch das, ja los, gab mir halt einmal.
Der Südsudan, das ist der jüngste Staat der Welt. Der ist am 9. Juli von diesem Jahr unabhängig geworden. Sie haben im Nachhinein, muss man sagen, eine zentrale Rolle gespielt bei den Friedensverhandlungen zwischen zwischen Sudan und Südsudan. Wie würde man denn als Davoser zu einem Vermittler in einem afrikanischen Kriegsgebiet?
Ja, wirklich Vermittler bin ich eigentlich nicht gewesen. Die Schweiz hatte dort ein Programm gehabt, das House of Nationalities Programm getauft. Das war eigentlich die Idee von einem Botschafter in Kenia. Ein besonderer Botschafter eigentlich, der sich nicht begnügt hat, einfach Bericht zu schreiben, sondern sich auch mit dem Problem auseinandergesetzt hat und denkt hat, wie kann man eigentlich das lösen? Der Südsudan ist ja jetzt unabhängig vom Krieg gegen den Norden innerlich einfach zerrissen. Die haben etwa 100 Stämme, die sich mehr oder weniger pausenlos, auch nicht gleichzeitig, aber gleich immer wieder bekriegen. Und wie kann man überhaupt die Vielfalt von Völkern vereinen, Frieden bringen und nachher auch einen Staat ermöglichen? Weil nur durch eine Einheit von diesen Stämmen kann es ja mal einen Staat geben.
Und Sie haben aber offenbar das Vertrauen von der Bevölkerung gehabt. Ich habe auch mit dem ehemaligen DRS-Afrika-Korrespondenten Rudi Kühn geredet, den Sie auch kennt. Ich schlage vor, wir hören kurz, was er über Sie sagt.
Der Kwadzokoro ist für mich ein Schweizer, der sich ganz hat können einer afrikanischen Gegebenheit aussetzen, wo sich diesen Menschen dort hat können öffnen und umgekehrt sie sich ihm gegenüber haben können öffnen. Und darum hat er auch können ganz wichtige Rolle spielen, wo es darum gegangen ist, einen Frieden zu suchen zwischen dem Norden und dem Süden vom Sudan, was eine sehr schwierige Aufgabe ist. Nicht zuletzt auch darum, weil der Süden selber so viele innere Schwierigkeiten hat. Er kann Sachen aussprechen und er wird gehört. Und für mich ist die Tatsache, dass er jetzt wahrscheinlich als einziger Ausländer die Staatsbürgerschaft vom Südsudan bekommen hat, eben das Zeichen, dass die Menschen das anerkennen, was er für sie geleistet hat.
Ja, wir haben da am Anfang einen Namen gehört, wo jetzt vielleicht ein paar Leute ein Fragezeichen im Kopf auftaucht, Kwadzokoro, so heissen sie in Afrika. Sie haben aber eben nicht nur einen afrikanischen Übernamen oder Namen, sie sind auch Staatsbürger. Der Rudi Kühn hat das angesprochen, sie sind wahrscheinlich der einzige ausländische Staatsbürger vom Südsudan. Was bedeutet die Staatsbürgerschaft für Sie?
Ja, das ist also sicher eine grossartige Ehre. Und ich habe auch jetzt dem Präsidenten, als er mir die Ehre gemacht hat, habe ich gesagt, ja, aber du hättest auch sollen die Organisationen ehren, die ich schließlich dafür geschafft habe.
Also ZIKRK zum Beispiel.
Und dann hat er gesagt, nein, überhaupt nicht. Mhm. Die sind ja nur gut gewesen wegen dir. Sonst haben die ja immer anderes Zeug gemacht.
Mhm. Also sie haben am 9. Juli von dem Jahr haben sie eingeladen, dann sind sie dort angereist, ja. In Südsudan, und dann haben wir ihnen auch einen Pass ausgehändigt.
Nein, auf den kann ich noch lange warten scheinbar, weil die ersten Pässe, die sie gemacht haben, die haben alle einen falschen Code und sind falsch unbrauchbar. Momentan hat überhaupt niemand, nicht einmal der Präsident hat einen Pass. Jetzt machen sie neue. Und dann kriege ich den. Aber mir geht es natürlich nicht um den Pass.
Viele Leute wissen gar nicht, dass der Südsudan ein eigenes Land ist. Das ist auch sehr junges, also das jüngste Land von unserer Welt. Aber nur mal schnell der Sudan, das riesige Land, das an Ägypten, an Kenia, Äthiopien, an Uganda angrenzt, wo 30 Jahre oder noch mehr Bürgerkrieg hinter sich hat. Geben Sie uns ein Bild. Wie muss man sich denn das Leben heute dort vorstellen?
Das Leben, also 50 Jahre Bürgerkrieg haben sie gehabt. Und der Krieg hat natürlich ziemlich alles zerstört im Land. Infrastruktur hat es eigentlich nicht zerstört, weil es keine gehabt hat. Und jetzt hat es halt immer noch nicht viel mehr. Jetzt langsam haben sie angefangen, die Hauptstadt Juba aufzubauen. Und das ist jetzt einigermaßen schon gelungen. Aber das Land selber ist natürlich nach wie vor total unterentwickelt. Das ist nur endlose Ebenen, die in Regenzeit überflutet sind. Und in Trockenzeit ist einfach alles ohne Wasser und auch endlos. Und da kann man gehen Tag und Tag und sieht immer am Horizont irgend so einen Baum. Dann denkt man, ja, wenn ich mal dort bin, dann hocke ich mal ab und sitze im Schatten. Und dann ist man dort, dann ist das nur ein Dornenstrauch. Und dann sieht man wieder einen Baum irgendwo. Und so geht es einfach endlos weiter.
Und so sind Sie auch marschiert?
Ja, ich bin natürlich sehr... Ja, müssen, oder?
Es hat gar nichts gegeben, es hat keine Fahrzeuge.
Nein, ich bin eben auch... nicht nur habe ich keine Gefahren gefürchtet, sondern ich bin auch total naiv und gutgläubig. Ich bin einfach immer gegangen. Und habe gedacht, das ginge dann schon. Und andere Leute leben ja auch dort. Warum soll denn ich das nicht machen? Aber das ist schon manchmal ein bisschen...
Strapaziös gewesen. Sie sind als IKRK-Delegierte eigentlich dort gewesen, ursprünglich mal als Literaturprofessor. Aber es ist doch ein ganz anderes Reisen oder dort sein als viele andere. Diplomaten, ich sage jetzt mal ein Bild oder ein Beispiel, ein Jean Ziegler, der auch gerade kürzlich in dieser Sendung war, der sich für Afrika einsetzt, vor allem redet oder Bücher schreibt, wo sich mit Staatspräsidenten trifft, wo in Luxushotels absteigt. Sie haben jetzt vorher ein ganz anderes Bild beschrieben. Man sieht irgendwo einen Busch am Horizont und läuft einfach mal. Wieso haben Sie denn diesen Weg gewählt und nicht der typische Diplomatenweg?
Ja, so Diplomat bin ich. Ich bin ja zuerst in Khartoum, 2 Jahre eben Professor für Literatur. Aber nachher bin ich halt mit diesen Forschungen bin ich 15 Jahre beschäftigt gewesen. Und dort wirklich, also wirklich in Wildnis und ohne irgendetwas was. Und allein durch die Tatsache, dass ich so lange dort gewesen bin, haben die Leute eben mir schon vertraut und gesagt, das ist einer von uns. Mhm. Und ich konnte natürlich auch ganz anders mit denen argumentieren. Und dann sagen, hör doch auf, sei doch einmal ehrlich und so. Und das hat keine Rolle gespielt, ob das jetzt generell gewesen sind oder Politiker oder einfache Leute. Mhm. Ich habe einfach mit denen normal reden.
Also konkret, der heutige Staatspräsident vom Südsudan, der heisst Salva Kiir, und den haben Sie schon kennt, lang bevor er eben Staatspräsident war. Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn man mit so Leuten, mit so mächtigen Leuten, afrikanischen Herrscher befreundet ist.
Ja, also ich habe nur eigentlich, ehrlich gesagt, nur von einer Art von Leuten habe ich Angst. Und die gibt es überall. Und das sind die Besoffenen. Wenn die Leute betrunken sind, Soldaten und so weiter, dann bin ich nicht gut im Reden mit denen. Ich habe immer eben ein bisschen Angst und so. Aber sonst habe ich...
Und das ist häufig der Fall?
Nein, hat ja kaum ein Werk. Aber wenn einmal eben so Soldaten mal besoffen sind... Dann ist man nicht wohl. Weil dann ist das Gewehr immer daneben und da weiss man nie.
Gefährlich ist es aber immer weiter geworden in Ihrem Leben. Zum Beispiel gerade während dem Bürgerkrieg im Sudan, Sie haben sich dort stark für Kindersoldaten eingesetzt, engagiert. Was haben Sie dort genau gemacht?
Ja, das war also mit dem IKRK. In Äthiopien hatte es ein Flüchtlingslager gehabt, im Gebiet von diesem Stamm eigentlich. Laut UNO sind es 200'000 gewesen, vermutlich ein bisschen weniger. Und dann ist der Mengistu ja in Äthiopien ist der gestürzt worden. Und dann sind all die 200'000 sind zurück in Sudan. Und die haben gewusst, die können eigentlich nur einen Weg nehmen. Und eben durch das Land, das ich ja schon kennt habe und gewesen bin. Und dann sind die dort gestrandet auf der sudanesischen Seite. Und haben nichts zu essen gehabt und nichts zu trinken und es hat keine Flugplätze gehabt und eigentlich überhaupt nichts. Und dann habe ich halt das müssen organisieren. Den Flugplatz haben wir müssen bauen, Flugzeuge haben wir müssen organisieren, grosse, für die Masse von Leuten. Und dann haben wir die halt während fast 2 Jahren haben wir die dort ernährt und geholfen. Sind dort schon immer langsam abgezogen, aber immerhin am Schluss halt auch noch. Und unter denen sind über 10'000 Kindersoldaten gewesen. Und das ist mir dann auch vorgeworfen worden von vielen anderen also Nationen, dass wir da Kindersoldaten ernähren. Und wir haben gesagt, ja, Kinder sind Kinder, ob jetzt die als Soldaten missbraucht werden oder nicht. Wenn die nichts essen haben, dann hilft man ihnen halt. Und dann sind die Äthiopier und haben die Kinder wollen fangen. Und dann haben wir sie eben dann weggebracht und bis in den Süden von Kenia gebracht, eben auch durch feindliches Territorium, ohne Wasser, ohne Essen, alles haben wir müssen.
Sie sind beschossen worden, glaube ich, ihr Auto hat x Einschusslöcher.
Ja, also, das war wieder meine Geschichte, die ist extrem, das war das Extremste gewesen eigentlich, weil eine ganze Armee auf mich geschossen hat. Ohne mich zu treffen, komischerweise. Und ohne die beiden Frauen, die auch noch waren, und die Kinder im Auto. Das Auto hatte ja über 20 Einschüsse gehabt, Motor überall, aber nicht in mir und nicht in den Rädern. Und so, Aber das ist, hat ein bisschen ein Trauma gegeben nachher dann.
Sind Sie sich diesen Gefahren immer bewusst gewesen oder eben gerade nicht? Sie haben vorhin mal das Stichwort Naivität ins Spiel gebracht. Portion Naivität dazugehört.
Ja, ich weiß ja nicht, was naiv sagt. Einfach ein Glauben. Ein Glauben an die Menschen, mit denen wo man ist. und ein Glauben an meine Kräfte auch. Und ich habe das nie in Frage gestellt, was ich eigentlich jetzt im Sinn habe, wenn es nötig ist.
Sie haben sich vorher ein bisschen gewehrt gegen meinen Begriff vom Vermittler oder vom Friedensbotschafter. Darum würde es mich schon noch wundern, was ist Ihr Status gewesen? Sind Sie ein weiser Ratgeber gewesen, ein väterlicher Beschützer? Oder was ist Ihre Rolle gewesen?
Ja, also wenn ich jetzt heute zurückschaue, bin ich eben, wie man das wird, bin ich unterdessen einfach zu einer Art Mythos geworden, wo ich mich selber natürlich nicht sehe. Die Stärke von mir war eigentlich gewesen, Vertrauen zu schaffen. Und durch das konnte ich diesen Leuten können sagen, was ich wollte. Auch die unangenehmsten Sachen. Und das haben sie geschluckt. Und das ist schon eigentlich, weil die Leute sind ja unheimlich aggressiv und misstrauisch. Aber wie mir das gelungen ist am Schluss, vermutlich einfach normal sein.
Sie haben es gesagt, unglaublich aggressiv, die Leute. Offenbar einfach so ein kriegerisches Volk. Es hat jetzt gerade wieder im August 600 Tote gegeben bei Stammeskämpfen in dieser Region, wo sie auch immer gewesen sind. Wie optimistisch sind Sie denn überhaupt für einen Frieden im Südsudan oder in dieser ganzen Region?
Aggressiv sind sie eigentlich nur geistig. Weil sie einfach allein sind, total allein in dieser strengen, harten Umgebung und Welt. Und niemand hilft ihnen, da muss man einfach hart sein und sich nicht einfach da beeinflussen lassen, vor allem. Was jetzt die Stammeskriege anbelangt, die sind sehr oft aus normalen ökologischen Gründen. Die haben ja Kühe und suchen Weideplätze und Wasser. Und dann dringen sie in andere Stammesgebiete ein und dann gibt es Krieg und dann gibt es halt wieder Rachefeldzüge und so weiter. Früher ist das alles relativ harmlos gewesen. Der Anuak-König, also der König von dem Stamm, wo ich war, der hat mir einmal gesagt, alles Schlechte ist von den Weissen gekommen. Kleider, das Geld und Gewehr. Und früher sind die Stammeskriege, das war mit Speer gewesen. Der grösste Krieg hat mal 36 Tote gegeben. Und jetzt sind die alle bewaffnet mit Maschinengewehr und knallen umeinander und wissen nicht einmal, wer es umgebracht hat und wie viel. Und dann, wenn das passiert ist, gibt es einen Rachefeldzug, genau gleich grausam oder möglichst noch grausamer. Und dann geht das weiter.
Das heisst ja also eben, die UNO, Deutschland hat, glaube ich, gerade in diesen Tagen ihr UNO-Mandat im Südsudan verlängert. Das bringt eigentlich gar nichts.
Nein, das bringt, also sie müssen einen Friedensprozess initiieren, in der Art, wie wir das angefangen haben.
Also mit dem House of Nationalities, das ist vielleicht zum Erklären, so, das wäre so die Idee gewesen, so etwas wie ein Ständerat von den verschiedenen Stämmen dort einzusetzen.
Ja, so eine Art, also halt einfach im Südsudan, dass man alle Stämme irgendwie vereint, dass die sich einmal schon kennenlernen, weil hassen tun die sich nicht, die kennen sich aber überhaupt nicht, außer die Nachbarstämme, dass man die zusammenbringt, dass sie können reden, Probleme besprechen, was sie brauchen und wie organisieren, dass man sagt, gut, Spital bauen wir jetzt halt dort und die Schule bauen wir auch dort. Dann sagen die anderen, ja, warum alles bei dem Stamm? Und dann sagt man, gut, wir bauen eine gute Straße, aber erklären, man kann die Leute nicht blöd. Denen kann man, und sind auch total einverstanden für den Frieden. Die wollen keinen Krieg. Das sind in dem Sinn keine Krieger. Die suchen Frieden, genau wie alle anderen Leute auch. Und die kann man also sehr gut überzeugen. Und eigentlich muss man die gar nicht überzeugen. Und Politiker, Gott sei Dank, oder nein, nicht Gott sei Dank, aber die sind auch leicht zum Überzeugen, weil sie selber auch immer noch sehr im Stammesdenken sind.
Das Stammesdenken oder eben die verschiedenen Stämme, über das haben wir jetzt auf ein bisschen geredet. Ein Stamm, eben der von den Anuak, das ist der, den Sie am besten kennen, weil Sie eben mehrere Jahre mit denen zusammen gelebt haben. Über das möchte ich als nächstes mit Ihnen reden. Hier im Fokus hören wir erst einen Musikwunsch, afrikanische Musik natürlich, die Sie mitgebracht haben. Konradin Perner vom Jeffrey Oriema. Warum haben Sie sich diese Musik ausgesucht?
Ja, einfach, ich habe eine ein schöne afrikanische Musik ausgesucht von einem Sänger aus Odysseus, sagen sie dem, von Uganda. Das ist, glaube ich, sehr schöne Musik, die allen sollte, gefallen und auch eine bisschen friedliche Stimmung bringt.
Afropop vom Geoffrey Oryema, gewünscht von Konradin Perner. Hier im Fokus auf der RS3, der Davoser, der als junger Literaturprofessor Anfang 70er Jahre in Afrika gelandet ist. Zuerst als Professor für französische Literatur. Das ist ihm dann aber relativ schnell zu langweilig geworden und er hat sich aufgemacht zu einem abgelegenen ostafrikanischen Volk, um dann ihre Sprache und natürlich dann auch ihr Leben zu erforschen. Konradin Perner, wie ist das gewesen, 1970, wo sie das Kinshasa am Flughafen gestanden sind oder angekommen sind?
Kinshasa ist ja im Kongo, also. Und dort bin ich zuerst gewesen.
Aber das meine ich. In Zaire sind sie zuerst angekommen, genau.
Aber nachher haben sie die Universität von Kisangani in eine andere Stadt da. Lubumbashi, glaube ich. Und dann meine Fakultät auch. Und dann bin ich dann gegangen und bin aber dann zum Roten Kreuz. Und bin dieses Jahr in Bangladesch gewesen.
In Indien, in Afghanistan, im Kongo.
In Vietnam und dann in Indien. Und dann bin ich auf Khartoum an der Universität und von dort bin ich dann in Südsudan gegangen, mündliche Literatur studieren.
Dort haben sie eines Tages einen Anuak getroffen. Das ist eben das Volk, das als
man könnte sagen, wild oder auch unerforscht gegolten hat, wo in sehr abgelegenen Regionen gelebt hat, zwischen Südsudan und Äthiopien. Was hat sie dort daran gereizt?
Ja, eben, von den Büchern her habe ich natürlich gewusst, was mich dort eigentlich erwartet. Und vor allem von den Reiseberichten.
Was genau? Was haben Sie gewusst, was Sie erwartet?
Ja, eben, die trostloseste aller Trostlosigkeiten, eine Hölle aller Hölle, eine Serie endloser Qualen und
ist Leiden so
für immer und Schlangen und Skorpion und alles hätte es dort. Und der erste Mensch, Grogan, hat geheißen, der von Kairo bis ans Kap gelaufen ist zu Fuss. Der hat nach dem Südsudan, hat er eben das so beschrieben als furchtbar, schrecklich und so. Und dann hat er gesagt, aber ich habe das überstanden und jetzt habe ich Angst vor gerade überhaupt nichts mehr.
Ist das einfach auch der Grund gewesen? Also, es erinnert einem stark an so die Abenteurer-Geschichten, Roman, Mungo Park, auf der Suche nach dem Ursprung vom Nil und so weiter. Das ist das Abenteuer im Vordergrund.
Ja, also, es ist schon ein bisschen weniger romantisch gewesen. Ich wollte einfach mal mündliche Literatur studieren und habe geschaut, wo könnte ich her. Und dort war dann ein bisschen eine Naivität gewesen, dass ich gesagt habe, ich will es woher, wo noch niemand gelebt hat. Mhm. Es hat schon Leute, die dort waren, aber die sind dann durch in der Trockenzeit und wieder gegangen. Aber in der Regenzeit war dort überhaupt noch niemand gewesen. Und die Naivität hat darin bestanden, dass so ein Stamm natürlich nicht mehr am Wegrand liegt, sondern unendlich weit weg ist.
Und das heisst, Sie sind eines Tages losmarschiert mit einem grossen Rucksack?
Ja, ja, mit einem grossen Rucksack. Und dann halt die letzten 7 Tage noch zu Fuß bis dort her. Und bin dann unterwegs auch verdurstet prompt.
Also was heisst das verdurstet?
Ja, ich bin einfach dann halt da gewesen. Aber dann haben dann die mit mir gewesen sind, die haben dermaßen gebrüllt, ihre Totenkühl loslassen. Und dann bin ich halt dann wieder verwacht aus meiner Ohnmacht.
Also wer war mit Ihnen denn dort?
Ja, die haben wir so... Von einem anderen Stamm haben wir die ein paar Träger mitgegeben, weil ich habe ja warm mitgenommen für über 2 Jahre. Das war natürlich auch etwas gewesen.
In einem Rucksack? Also was
ja,
ist
nicht
denn
in
das
einem
so?
Rucksack.
Also mit diesen Trägern?
Das sind dann ein Haufen. Eben.
Und was war das so, gewesen, was Sie mitgenommen haben?
Ja, ganz am Anfang hatte ich noch ein kleines Zelt mit. Und sonst natürlich zu essen, also vor allem Tee und Salz und Zucker und... Dann habe ich einen ganzen Haufen Medikamente mitgenommen. Ich habe dann später, das ist vielleicht etwas anderes, aber später bin ich dort auch der Arzt gewesen.
Und der Proviant und all die Sachen, die sind dann relativ schnell aufgebraucht gewesen, weil sie es auch unter den Dorfbewohnern verteilt haben?
Ja, also ich habe sie nicht verteilt, sondern mein alter Koch hat sie verteilt und hat mir dann eines Tages erklärt, nach 2 Monaten hat er gesagt, sie alles weg. Ich habe gesagt, ja, wo ist das? Ich habe ja, wer hat das gegessen, außer du? Ja, gut. Und dann habe ich halt auch nichts mehr gehabt.
Und dann haben Sie dann zwangsläufig so gelebt, wie die Bevölkerung
dort? Ja, das, Sie häufig das sowieso, die Balte hat man halt einfach da die Dauer, so lange es gehabt. Und dann hat eben jedes Jahr die 3-4 Monate Hungersperiode gegeben, wo es überhaupt nichts gehabt hat. Wo man dann einfach Gras gekocht hat. Und das ist...
Das Volk ist sich das auch gewohnt gewesen, das ist immer schon so gewesen.
Nein, die sind dann ausgezogen zu den Verwandten, die dann die es woher hatten. Zurückgeblieben bin eigentlich nur ich und der König und noch ein paar alte Leute.
Wie haben sie sich eingerichtet? Also wie häuslich Bambushütte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also am Anfang ist das wahnsinnig schwierig gewesen, weil der Stamm hat ja einen König, muss man vielleicht sagen. Mhm. Und der König ist so allmächtig und ist eigentlich nicht ein menschliches Wesen, sondern ein Geist. Und wie alle, die Geister kennen, wissen, dass ein Geist ja raucht natürlich und auch trinkt, aber nicht isst und nicht schlaft. Das ist die Natur der Geister. Und so ist der König eben auch. Ist unheimlich gefährlich in seiner Macht und in seiner Spiritualität. Und ist wirklich ein furchterregendes Wesen gewesen.
Der hat, glaube ich, Agada geheißen, ist das der?
Ja, das war König Agada gewesen, sehr entschieden. Und, aber eben, als Fremder, der man auch gekommen ist, hat er nie recht gewusst, was will der eigentlich. Und ich habe dann damals gemeint, ja, der, oder wir haben es gesagt, ja, der König, der schaut dann schon, dass du es wo zu wohnen hast und so. Aber das Lustige oder nicht das Lustige an dem König ist, dass er zwar totale Macht hat über seine Leute, aber nur, was im Interesse vom Volk ist. Er kann nicht sagen, jetzt bauen die dem ein Haus. Dann sagen die, wegen was? Wir haben anderes zu tun.
Das also man hat sie nicht mit offenen Armen empfangen, kann man das so sagen?
Ja, also...
Und die Verständigung, nehme ich an, ist sehr schwierig gewesen. Sie haben die Sprache
nicht kennengelernt. Die hat nicht existiert, weil niemand hätte können Englisch oder Arabisch. Und, aber es war nie sehr erfindlich gewesen, muss man schon auch sagen. Also, ich bin dann einfach gleich gewesen.
Einsam aber?
Total, ja, ja.
In welchem Moment ist denn die Verzweiflung oder die Einsamkeit
man kann einfach, gewesen? Das war das Schlimmste gewesen, dass ich niemanden hatte, um wenigstens Sachen zu diskutieren. Und sagen, was könnten wir morgen machen oder lachen über etwas. Die sind ja alle nicht gewesen, aber natürlich nie mit mir. Wie das.
Und was hat sie dort gehabt, dass sie sich so aussetzen in einer so existenziellen Art? Da muss ein wahnsinniger Wille rum gewesen sein. Sie hätte ja auch können abbauen, oder? Also abreisen, zurück in die sichere Schweiz auf Davos.
Ja, das meinen sie vielleicht. Das hätte sie eben nicht können. Weil dort ist man in 9 Monate eingeschlossen.
Wegen der Regenzeit?
Ja, da kommt man nicht weg. Und wenn wir jetzt 2 gewesen wären, wären wir garantiert wieder verreist. Aber allein habe ich gedacht, ja nun, da habe ich halt Sprache gelernt langsam und die Leute kennt und habe auch gewusst, wen ich mich benehmen muss, was ich darf, was ich nicht darf. Das war relativ noch kompliziert gewesen. Und langsam wächst man rein. Und will dann auch gar nicht mehr fort, obwohl es dann immer noch hart ist.
Aber vielleicht einfach... noch schnell, jeder, der länger allein gereist ist, kennt das wahrscheinlich, erlebt alles ein bisschen intensiver, eben, weil man es mit niemandem teilen kann. Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie so richtig an Ihre Grenzen gestossen sind?
Ja, jetzt bin ich überfragt, was habe ich gemacht, an meine Grenzen gestossen. Offenbar bin ich eben nie ganz an meine Grenzen gestossen. Aber manchmal hat man schon, vor allem halt mit dem König hat man Wutanfälle innerliche. Und man denkt, man, so muss er auch nicht meinen können umgehen mit den Leuten.
Wie oft sind Sie krank gewesen?
Ja, sehr oft und sehr schwer. Also,
was sind das für
Krankheiten? Eigentlich, wenn ich so zurückdenke, hat meine Existenz dort vor allem aus Durchfall bestanden. Durchfall und Gewitter und Malaria und Schlangen und einfach Krokodil und alles, was man so will. Also.
Es kommt einem auch immer wieder der Name Bruno Manzeri sein, oder mindestens mir, dem Basler, der sich gegen die Abholzung vom Regenwald zu Borno für ein Urvolk eingesetzt hat. Der ist dann irgendwo im Dschungel verschwunden, umgekommen, das ist nie ganz geklärt worden. Bei Ihnen hat es, wenn man jetzt sie da so gehört beschreiben, haben Sie denn selber gar nicht Angst gehabt, dass Sie die Mission das Leben kostet?
Ich habe eben schon ein paar Mal gedacht, jetzt ist halt fertig, da, wo ich verdurstet bin. Dort, wo ich von dieser schwarzen Kobra gebissen worden bin, habe ich gewusst, die ist absolut tödlich. Und habe mir dann auch überlegt, was machst du jetzt? Da habe ich gedacht, ja nur, dann schreibst du halt noch einen Brief. Und dann habe ich gedacht, ja.
An wer?
Wie?
An wer? Ein Brief an wer?
Ja, hei, denke, wieder schauen und so. Aber nein, denkt, ja, wartest du noch ein bisschen. Und dann sind die anderen auch alle so aufgeregt um mich herum, dass ich dann schon fast wieder das Gefühl habe, ich müsse die ein bisschen beruhigen. Und ich habe mich eigentlich selber, das ist etwas, was ich nie gemacht habe. Wenn etwas passiert ist, habe ich mich eigentlich nie aufgeregt. Und so habe ich, durch das habe ich den Schlangenbiss auch überlebt. Dass die Lähmung ist langsam in den Körper gestiegen, aber ist nie bis ins Herz. Und dann noch, die Leute eben, die sind dann sehr beunruhigt gewesen und sind dann gekommen und haben gesagt, warum bist du jetzt nicht tot? Und haben gesagt, Entschuldigung, das nächste Mal garantiert. Weil sie haben es nicht können verstehen, dass sie sterben wegen dieser Schlange und der auf einmal stirbt jetzt nicht. Entweder ist er halt nicht wirklich ein Mensch.
Sondern auch so ein bisschen Halbgott wie der König.
So etwas Verdächtiges, oder?
Und Sie sind ja dann auch so ein bisschen zu einem Freund vom König Agatha geworden. Das habe ich irgendwo gelesen, dass Sie ab und zu auch Angst hatten, dass der König stirbt, weil der beste Freund vom König ja eigentlich müsste mitbegraben werden.
Ja, also ich habe nicht so Angst gehabt, aber natürlich meine Eltern haben Angst gehabt. Weil die schreiben ja nie. Aber einmal habe ich auf einmal einen Brief gekriegt aus dem Südsudan, wo einer geschrieben hat, im Namen vom König, auch mit ihm unterschrieben quasi, Er hat das Gefühl, der Tod sei jetzt ganz nah. Ich soll schnell kommen. Da habe ich gedacht, ja, no, das ist, man muss unbedingt gehen und bin auch gegangen. Aber daheim haben sie eben das gewusst, dass man, ja, früher, das ist jetzt auch schon 100 Jahre her, haben sie einen König immer mit seinen jüngsten Frauen und einem Onkel mütterlicherseits und mit seinem besten Freund begraben. Und das wäre natürlich eindeutig eingewiesen.
Und das ist er, glaube ich, gestorben. Sein Sohn ist jetzt König. Mhm. Wie lebt denn das Volk heute? Immer noch so,
ja, das wäre eben das Projekt, ich würde gerne zurückgehen. Wenn ich dort Sponsoren finde, werde ich mal zurückgehen für ein halbes Jahr oder so und schauen, was hat sich eigentlich verändert. Nicht so eure Lebensweise, das weiß ich, dass sie jetzt Kleider haben und Gewehr und Christen sind. Aber was hat sich in den Köpfen verändert? Tönt sie die Natur immer noch gleich respektieren? Tönt sie die Kinder immer noch gleich respektieren? Die Frauen noch gleich respektieren? Tönt sie einander auch immer noch helfen? Auch ökonomisch. Mal, wenn sie fischen gehen, wenn einer einen Fisch gefangen hat, dann muss man nur sagen, der Fisch ist mir. Und dann muss der den Fisch geben. Weil alle sind nicht gleich gute Fischer. Oder ein Jäger, der eine Antilope hat, der darf nur ein Viertel von der selber behalten. Die anderen muss er irgendwelche geben, die halt auch kommen.
Sie haben verschiedene Bücher geschrieben über das Volk, über die Anuak. Sie sind auch immer noch dran. Es ist, glaube ich, schlussendlich also ein achtbändiges, ein riesiges Werk über das Volk gegeben. Für wer machen Sie das, Konrad im Berner?
Das mache ich natürlich für die Wissenschaft, wenn man so will. Und es ist wahrscheinlich schon so, es gibt kein Buch, wo ein afrikanisches Volk so detailliert beschrieben wird. Einfach alles, wirklich im Detail. Es gibt genug Abhandlungen über geistige Sachen, Strukturen und Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter. Aber über Handwerk, über alles, Krankheit und auch über das Geistige, in derartigem Detail gibt es eigentlich nicht. Sie hat das Buch geschrieben, damit es alle lesen können. Also sogar Leute in Europa. Es hat Bilder drin, es hat Geschichten drin und es ist geschrieben in einer Sprache, obwohl auf Englisch ja. In einer verständlichen Sprache, die auch nicht langweilig sein soll. Und ich meine, warum macht man so Forschungen oder liest so Bücher? Das ist letztlich, um sich selber zu verstehen. Die anderen interessieren einem ja schon ein bisschen, aber am Schluss, also wenn man ein bisschen nachdenkt, lernt man viel über sich selber. Mhm. Warum sind wir so, warum machen die das? Und man hat eine ganz andere Welt, eine eigene Welt.
Also sie haben sich kennengelernt und eben nicht die Welt in all diesen Jahren, auf all diesen Reisen und in all diesen Ländern. Wenn sie da 4 Jahre lang bei diesen Anuak gewesen sind, hat es einen Moment gegeben, wo sie vergessen haben, für was sie eigentlich dort sind, nämlich eben als Wissenschaftler.
Ja, das habe ich eigentlich immer vergessen, schon vom ersten Moment. Da hatte ich keine Zeit, zum denken, ich sei jetzt da ein Wissenschaftler. Ich hatte da keinen Fragebogen, wo ich habe schon immer geschaut, dass ich das und das muss und so. Darum war ich 3 Jahre mehr oder weniger permanent dort. Und nachher bin ich während 5 Jahren immer in der Trockenzeit gegangen. Ich habe Bücher geschrieben, dann habe ich gemerkt, kann das stimmen? Oder das hast du nicht genau gefragt, oder das sollte ich noch machen. Und dann bin ich wieder gegangen und habe eben das gemacht.
Und gerade ganz bleiben, so in der Art, wie man es aus Filmen, Dances with Wolves oder so kennt, das westliche Leben komplett über Bord rühren und
Ich bin natürlich habe auch nie wollen, ein Anuak werden oder ein Südsudanese oder ein Afghan oder was auch immer. Ich bin immer mich selber gewesen. Und bin froh gewesen, dass ich dort Freunde habe.
Aber da hat es auch immer Momente gegeben, wo sie sich müssen fragen, was mache ich da eigentlich? Ich gehöre da ja gar nicht an.
Ja, aber das habe ich eigentlich auch mich gefragt, wo auch immer ich bin. Also, das ist Zafos genau gleich wie dort unten. Im Gegenteil, dort weiss ich ja, ich bin ihr Fremde. Zafos meine ich, ich sei daheim und merke dann gleich, dass ich eine Fremde bin eigentlich.
Über Davos, über Ihre Kindheit und Jugend Davos, reden wir anschliessend auch noch gerade. Hört Sie zuerst aber Musik, die Sie mitgebracht haben, und nämlich genau aus dieser Zeit bei der Anuak.
Ja, es ist ein Kampflied, also ein Kampflied einfach, wo die Männer sitzen dort und trinken und die stimmen so ein Lied an, wo sie stimulieren sollen, um ein anderes Dorf anzugreifen. Und das ist dann vor allem die beschimpft, das Dorf, das sind ja natürlich alles Feiglinge und rennen weg wie Frauen und so weiter.
Stammesgesang aus dem Südsudan. Das hat uns der Konradin Berner mitgebracht. Er ist mein Gast heute Abend hier im Fokus auf der RS3. Konradin Berner, ich habe Sie als Abenteurer bezeichnet. Sie sind aber eigentlich Literaturprofessor. Sie haben jahrelang auch für das IKRK gearbeitet. In vielen Krisenregionen der Welt. Wenn Sie jemanden fragt, was Sie beruflich machen oder gemacht haben, was sagen Sie?
Das ist eine gute Frage. Ja, letzten Endes bin ich vielleicht schon Friedensarbeiter oder Friedensvermittler oder irgend so etwas. Das ist das, was einfach etwas Zwischenmenschliches mit Betonung auf menschlich als mehr als auf Politik eigentlich, ja.
Sie sind 1943 zu Davos auf die Welt gekommen, Kindheit in den 40er, 50er Jahren. Das war ja nicht unbedingt gerade das grosse Jahrzehnt vom Ausbruch gewesen. Es war eher so die konservativ-bürgerliche Häuslebauerphase in der Schweiz mindestens. Sind denn Ihre Eltern besonders offen gewesen fürs Fremde, fürs Abenteuer?
Ja, mein Vater hat halt schon viel gelesen und ist eigentlich, beide Elternteile eigentlich sind sehr offen gsi und haben sich vermutlich auch ein bisschen Sorgen gemacht. Mein Vater hat mich einmal einen wilden Araber genannt. Und er hat Trösser gemeint damit.
Ein Hengst?
Ja, also die wilden, die Araber, oder die schönen Rösser, die eben ein bisschen wild sind. Und der hat einmal gesagt, also, wenn ich es wo versaufe, dann sei ich meine Mutter die Schuld. Und wenn ich es wo abstürze, übernehme ich Erbverantwortung. Und sie haben einfach keine Angst gehabt, dass könnte etwas passieren. Mein Vater hat einmal gesagt, ja, also, ein bisschen Gottvertrauen kann man also auch noch haben. Man muss nicht immer meinen, es käme jetzt gerade eine Katastrophe.
Das zeigt ein bisschen, dass sie schon schnell ein wilder Sieg sind, jetzt also auf Deutsch gesagt. Also schon früh als Kind. Ab wann haben Sie denn gespürt, dass Sie nicht gemacht sind für ein bürgerliches Leben zu Davos, vielleicht das Malergeschäft von der Eltern weiterführen? Also wann haben Sie die ersten Anflüge von Abenteuerlust, von Fernweh gepackt?
Also Abenteuerlust hatte ich, wie gesagt, keins gehabt. Fernweh hatte ich eigentlich Fernweh weiß ich nicht, ob man es sagen kann. Eben, das Unbekannte, das wollte ich schon einfach etwas Neues entdecken. Aber einfach, ja, Führerschein gehen und einmal weg von daheim.
Da sind Sie dann auch relativ schnell auf Frankreich, glaube ich.
Ja.
Auf Frankreich, dort haben Sie französische Literatur studiert.
Ja. Und haben auch dort sehr viel Glück gehabt, weil mein Vater hat nicht genug Geld gehabt für das. Und dann habe ich irgendwie so Campingplatz im Hütli vorne, habe ich eine Blechbüchse ohne Möbel und überhaupt die Wände haben alle elektrisiert und Wäsche haben wir bei den Gänsen können. Und weil ich so schlecht gelebt habe, haben dann die Klettergruppen in Marseille, die haben dann gefunden, das ginge nicht und die haben dann also eine Gräfin gefragt, ob sie nicht das Werk kenne, das vermiete. Und dann hat die gesagt, was glauben sie eigentlich, ich kenne doch niemanden, der vermiete. Vermietet, der soll doch zu mir kommen mal. Und da konnte ich so in diesem Schloss wohnen, gratis für 2 Jahre und hatte das Essen und alles. Und dort hatte ich dann wieder Freunde an der Universität, Schweden und Norweger. Und die haben mir dann später die Studien in Schweden gezahlt.
Das klingt alles nach sehr viel Zufällen auch. Also, und Zufälle, die in einem Leben eine bestimmte Rolle spielen, das sagt sich so schnell, das behaupten auch viele Leute von sich. Aber man muss irgendwie auch das Talent dazu haben, sich im Zufall eben auszuliefern. Das haben sie offenbar. Woher kommt denn das?
Sie stellen die Frage, ich weiss doch nicht, warum ich bin, wen ich bin.
Doch, das versuchen wir eben hier ein bisschen
zu erforschen. Es ist vermutlich ein bisschen... Also ich habe einfach auf eine Art immer das Gefühl, ich kann ja mein eigenes Leben nicht auf mich selber beschränken. Andere müssen Teil sein von meinem Leben. Und da gibt es eine Suche, vor allem nach Menschen eigentlich. Nicht so sehr nach Ländern, aber nach Menschen. Und Literatur natürlich, habe meine Kindheit eigentlich vor allem mit Lesen verbracht. Und natürlich auch nachher während der Studien habe ich wahnsinnig viel gelesen. Und jedes Mal war es ja ein neues Land gewesen, eine neue Zeit, neue Menschen. Und ich habe ja immer sehr intensiv persönlich gelesen. Nicht so aus Distanz, also eigentlich völlig, oder nicht völlig, aber einfach falsch. Ich habe mich nie abgesetzt, ich habe mich immer in die Bücher gelesen und gedruckt. Und durch das habe ich schon dort eben sehr viele Länder und Formen von Gesellschaften und Beziehungen und all das habe ich so gelernt. Und bin dann eben immer weiter. Und natürlich ist das auch eine Zeit eben von Vietnamkrieg und von Camus und all denen, von der Bob Dylan und all die, das ist schon ein Aufbruch.
Also der Aufbruch 1969 haben sie, glaube ich, doktoriert, die 68er-Mentalität, in dem Fall, die hat auch auf ihr späteren Leben stark abgefärbt. Ja. Sie haben vorher gesagt, ja, wenn man dann so richtig in der Fremde ist, sei es im Südsudan oder in Afghanistan, dann wissen wir wenigstens, man sei in der Fremde, weil in Davos fühlen wir sich ja auch ständig fremd. Oder mindestens Sie fühlen Sie sich dann als Sonderling dort im Bündnerland, wo Sie ja jetzt doch wieder sind.
Also Sonderling bin ich also im Fall nicht, aber ich bin immer ein Outsider gewesen. Also ich bin einfach immer, ich habe nie... Ich bin auch früher nie irgendwie in tanzen oder in so Gesellschaftssachen. Ich bin immer in den Bergen gewesen. Und Berge, das hat damals schon geheissen, eben Einsamkeit, viel Felsen, viel Natur. Ohne da auch wieder ein Theater draus zu machen. Aber das ist einfach, das ist das Leben gewesen eigentlich.
Also Sie sind auch gerne allein?
Ich bin gerne mit wenigen Leuten zusammen. 2, 3 eigentlich finde ich gut.
So ein Leben, wie Sie es geführt haben, mit all diesen Stationen, wo wir jetzt in der letzten knappen Stunde darüber geredet haben, hier im Fokus, das kann man natürlich nur, wenn man umgebunden ist. Sie haben selber keine Kinder. Wo haben Sie sich, oder wo holen Sie sich denn das, oder wo sich eben andere Leute im engsten Familienkreis holen?
Ja, ich meine, es hat auch keine Kinder. Mal, ich habe... Die sagen, die haben keine Kinder, habe ich gesagt, warte nur mal, bis ich mit meinen 10'000 komme.
Das wären eben als... die Kindersoldaten.
Ja, sagen die alle, ich sei ihren Vater und weiss nicht was. Und ich habe eigentlich eine riesige Familie überall auf der Welt. Und alles sehr, eigentlich all die Freunde von all diesen Ländern sind wahnsinnig treue Freunde, die immer wieder auf Davos kommen und schreiben und tun. Also es sind eigentlich... Das ist meine Familie, meine nächste Familie auf jeden Fall. Wo man halt heutzutage kann man ja kommunizieren. Von dem her gesehen bin ich schon nicht allein. Aber natürlich, physisch bin ich jetzt also auch nicht allein. Ich habe schon so enge, engste Freunde, kann man sagen, Freundinnen. Aber nein, eigentlich, von dem her gesehen bin ich nicht allein. Man fragt sich natürlich manchmal, ja, das habe ich mich eigentlich immer gefragt. Vor allem früher, wo man noch jung war und denkt hat, was soll's überhaupt? Ich meine, was ist man wert und was soll und was macht man? Und man sagt ja immer, ich so bescheiden bin ich eigentlich nicht, aber ich frage mich einfach, hat keinen Grund, um auf irgendetwas stolz zu sein.
Auf welchen Gegenstand?
Ausser auf meine Freunde, ja.
Auf welchen Gegenstand in Ihrer Wohnung sind Sie stolz?
Auf den Balkon. dort habe ich alle meine Bücher geschrieben und am Abend ist man dort unter den Sternen. Das ist schon der schönste Ort, was es gibt, noch.
Sie sind jetzt 68, werden Sie das letzte Drittel von Ihrem Leben ein bisschen ruhiger verbringen, angehen, also eher in der Schweiz bleiben, oder gibt es auch schon Pläne wieder für die nächste Reise in Südsudan?
Ja, das ist ein bisschen eine Geldfrage. Ich habe ja unter anderem mein Geld eben auch verputzt, oder? Ich habe da viel Scholarship bezahlt und alles, was ich verdient habe, immer gefunden, warum soll ich so viel Geld haben? Und die wollen ja im Verhältnis wenig, aber es summiert sich dann eben gleich. Und,
also Sie unterstützen den Haufen Leute im Sudan?
Ja, habe ich auf jeden Fall sehr, ja. Und das natürlich auch, gibt dann auch so Wellen wo von Popularität und wo halt Leute sagen, und so, und ja, ist schon gut. Darum habe ich finanziell jetzt ein bisschen Probleme, auf jeden Fall, auf keinen Fall Geld, um noch die Projekte zu machen, wo ich wette, eben unter anderem wette ich dort wieder einmal zu den Anuag, zum ein Buch schreiben oder mal ein Büchli, was verändert sich in den Köpfen, wenn Technik überhand nimmt. Wie wir jetzt mit dem Telefon zum Beispiel denken, sind wir noch gleich oder anders und dort könnte man das finden. Dann wette ich natürlich, dass meine Bücher einmal fertig publiziert werden. Es würde mich freuen, wenn ich das noch erleben könnte. Jetzt fehlen noch 4. Der Nationalfonds ist ja ganz erstaunlich, dass der so lange Geduld gehabt hat mit diesen Büchern. Und gleichzeitig auch, dass der Verlag etwas rausgibt, das ja niemand kauft. Das ist auch total super. Oder? Das ist der Schwabe Verlag in Basel, das sagen darf. Also, dort habe ich auch riesiges Glück gehabt. Und da kann ich nichts dafür, aber das ist schön. Und sonst schreibe ich jetzt momentan an einem Buch über meine Zeit bei den Anuak. Aber persönlich. Weil sehr oft schreiben ja Irgendethnologen schreiben das Buch über den Stamm, aber man weiß ja nie so recht, wer hat eigentlich das Buch geschrieben. Wie lange war er gewesen, mit wem, was hat er für Verhältnis gehabt und so weiter. Hat er noch 50 Bodyguards gehabt oder wie und was? Und dort kommt viel eben auch von Einsamkeit und von Durchfall und Mord und Totschlag. Und
ein Teil, den wir hier in dieser Sendung auch behandelt haben, im Fokus mit dem Konradin Berner. Und wenn ihr erst jetzt eingeschaltet habt, die Sendung, die gibt es auch zum Nachhören als Podcast auf deres3.ch. Ich bedanke mich, Konradin Berner, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Einen letzten Musikwunsch haben wir nur, der kommt allerdings nicht aus Afrika, sondern aus dem Norden von Europa, aus Schweden, Sophia Karlsson. Weitere schöne Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrider, medan stjärnorna vandrar och nätterna går. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste med ögonblå. Jag tänkte mig en vandrande snöhöljd blomma, jag drömt om ett skälvande jäckande skratt, och jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hela en snötung natt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hela en snötung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bära genom snåren dit bort där min kåre.
kär. Välkommen du som väntas i ensamma år. Och höja ett jublande rop mot en kär. Välkommen du som väntas i ensamma år. Den käraste med ögon.